jemand darüber nachdenkt, was er eigentlich tut und genauso auch handelt. Wir werden heute einen Schauplatzwechsel haben. Seit Kapitel 19 geht es immer darum, dass Saul David irgendwie verfolgt, ihn ja versucht umzubringen und David wieder vor ihm fliehen muss. Und sie kommen an verschiedene Orte und Saul kommt immer wieder hinterher und David muss vor ihm fliehen. Und heute geht es mal um eine Geschichte ohne Saul. Letzte Woche war David in einer Höhle mit Saul zusammen und hat ihn verschont. Da haben wir dieses Thema gehört und heute geht es mal komplett ohne Saul, einfach nur eine Geschichte von David. Ein Schauplatzwechsel und ja, wir möchten uns dafür das Kapitel 25 im 1. Buch Samuel ansehen. Zunächst einmal sehen wir ein Vorbild in Israel. Ich lese den ersten Vers aus dem Kapitel. Und Samuel starb und ganz Israel versammelte sich und hielt ihm die Totenklage. Sie begruben ihn in seinem Hause zu Rama. Samuel war schon längere Zeit aus der Öffentlichkeit heraus. Also er hat sich rausgezogen, offiziell seitdem Saul der König war, hat er sein Richteramt niedergelegt und er ist jetzt so ja, schätzungsweise 5 bis 10 Jahre ungefähr nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten. Auch in der Bibel haben wir schon einige Kapitel lang nichts mehr von Samuel gehört. Aber ich glaube, es ist lohnenswert, einmal einen ganz kurzen Überblick über das Leben von Samuel zu gewinnen und einmal zurückzuschauen, was hat Samuel eigentlich so gemacht. Wir sehen in 1. Samuel 1, dass Samuel auf wundersame Art und Weise geboren wurde. Also seine Mutter, die ja lange Zeit kein Kind bekommen hat, Gott um einen Sohn gebeten hat, sie bekommt Samuel und Samuel wird im Tempel vom Priester Eli aufgezogen. Und es geht weiter in 1. Samuel 3, wie Gott Samuel beruft. Gott sagt zu ihm, dass er etwas mit ihm vorhat und dass er ihn gebrauchen möchte für seine Pläne. In 1. Samuel 7, da lesen wir dann, wie Samuel im Volk auftritt und das Volk zur Umkehr aufruft. Er möchte den Leuten sagen, dass sie auf einem falschen Weg sind und dass sie zurück zu Gott kommen müssen, damit sie genau das erfüllen, was Gott eigentlich auch von ihnen haben wollte. Dann lesen wir in den Kapiteln 9 bis 10, wie Samuel einen König salbt. Er salbt Saul zum König von Israel. Zunächst einmal möchte er das nicht so wirklich. Er möchte eigentlich, dass Gott der König von Israel ist. Aber das Volk möchte einen König haben und Gott sagt, nimm Saul und mach ihn zum König. Und daraufhin legt er dann auch sein Richteramt nieder und er wird so etwas wie der Berater von Saul. Also er verschwindet ab dann nicht von der Bildfläche, sondern er taucht zwischendurch wieder auf. Zum Beispiel ein Kapitel weiter in 1. Samuel 13. Da ist Saul in einem Krieg. Und er wartet auf Samuel und er wartet darauf, dass Samuel kommt, um ein Opfer zu bringen. Und Samuel lässt sich Zeit. Und nach 7 Tagen bringt Saul selbst das Opfer und dann kommt Samuel und tadelt Saul. Und er sagt Saul, dein Königreich wird vergehen. In 1. Samuel 15 wird Saul dann verworfen, weil er wieder die Befehle Gottes missachtet. Und Saul sagt zu ihm, Gehorsam ist besser als Opfer. Saul dachte, ja, mit dem, was er tut, vielleicht Gott irgendwie etwas Gutes tun zu können. Aber er hat Gottes Gebote, Gottes Vorgaben missachtet. Und Saul sagt, das geht nicht. Du musst machen, was Gott dir sagt. Und dann kommt 1. Samuel 16, wo David von Samuel gesalbt wird. Der nächste König. Sauls Königreich, Königtum ist von Gott verworfen worden. Es wurde gesagt, dass Saul nicht mehr König sein wird und ein anderer wird nach ihm kommen. Und dieser andere wird David sein. Und ab dann sehen wir Samuel nur noch an einer kurzen Stelle in 1. Samuel 18, wie Samuel bei den Propheten ist, wie er von Gottes Geist ergriffen ist. Und wir sehen in dieser ganzen Zeit, über diese ganzen Kapitel, wo Samuel immer wieder auftritt, und immer wieder etwas in dem Leben der Israeliten tut, wie er einer ist, der vorangeht. Er ist einer, dem das Wort Gottes wichtig ist. Und er wusste ganz genau, was er wann zu sagen und zu tun hat. Er wusste ganz genau, ja, was er machen sollte, weil er Gott folgte. Er hat gemacht, was Gott wollte. Er kannte Gottes Wort, befolgte es, denn es lag ihm am Herzen. Wir sehen immer wieder, er hatte eine tiefe Verbindung zu Gott. Und dadurch wurde er zu einem Segen für das Volk. Und das sehen wir ja auch bei seiner Beerdigung. Ganz Israel versammelt sich und hält die Totenklage. Und sie begraben ihn, sie feiern ein gemeinsames Begräbnis. Samuel ist ein Vorbild in Israel. Und ich glaube, Samuel ist auch ein Vorbild für uns. Er zeigt uns, wie das Leben mit Gott aussehen kann. Er zeigt uns, wie man mit Gott vorangehen kann. Und er zeigt uns den Segen von bedachtem Handeln. In seinem ganzen Leben sehen wir immer wieder kleine Episoden, wie Samuel tut, was Gott sagt, wie er darüber nachdenkt und das Richtige tut. Und das hat Spuren hinterlassen im Leben der Israeliten. Aber der Rückblick von Samuels Leben ist ja gleicherweise auch irgendwie traurig. Traurig über das, was er gemacht hat. Er tat alles, was er konnte. Aber manche Leute haben einfach nicht auf sein Wort geachtet. Saul hat sich nicht von ihm beeinflussen lassen. Er hatte einen so guten Berater gehabt. Eine Person, die ihm so gut vorangegangen ist, aber er wollte einfach nicht das Wort Gottes an sich heranlassen. Er wollte lieber seine eigenen Wege gehen und die eigenen Entscheidungen treffen. Und es kann sein, wie bei Samuel, dass auch unser Dienst manchmal wirkungslos erscheint. Es kann sein, dass Menschen sich von Gott abwenden, auch wenn wir ja meinen, alles getan zu haben, auch wenn wir eigentlich alles tun, was in unserer Macht steht. Aber ich glaube, das sollte uns nicht entmutigen. Samuel hat seinen Dienst weitergetan bis zum Ende. Und ja, es zeigt sich am Ende, es ist immer die eigene Entscheidung eines Menschen, wie man auf Gott reagiert. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass wir sind wie Saul. Dass wir Gottes Wort hören, vielleicht eine Person wie Samuel in unserem Leben haben, aber irgendwie immun sind gegen das Wort Gottes und wie Saul uns nicht davon beeinflussen lassen. Ich glaube, das ist eine Gefahr im Leben, die wir haben können. Dass wir abstumpfen können. Es ist immer eine eigene Entscheidung eines jeden von uns, wie man auf Gott reagiert. Aber Samuel war trotz allem und trotz der ja manchmal noch negativen Erlebnisse ein Vorbild in Israel. Nach diesem ja kurzen Satz über Samuel wechselt jetzt wieder der Schauplatz. Wie erst schon angedeutet, es geht um die Folgen von unbedachtem Handeln. Ich lese einmal die Verse 1 bis 3. David aber machte sich auf und zog hinab in die Wüste Maon. Und es war ein Mann in Maon, der hatte seine Tätigkeit in Karmel und der Mann hatte sehr großes Vermögen und besaß 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Und es begab sich, dass er eben seine Schafe schor in Karmel. Der Mann hieß Nabal, seine Frau aber hieß Abigail. Und sie war eine Frau von Verstand und schön von Angesicht. Der Mann aber war roh und boshaft in seinem Tun und war einer von Kaleb. Wir sehen hier, wie David weiterzieht. Er war, ihr seht es auf der Karte, zuletzt in En-Gedi bei der Höhle und geht jetzt weiter in Richtung Wüste, in Richtung Maon. Und dort finden wir auch ein Dorf namens Karmel. Es ist nicht der Berg Karmel gemeint, sondern dieses Dorf. Und in diesem Ort Maon, da lebt ein Mann mit Namen Nabal. Nabal ist ein Unternehmer. Er ist sehr reich, er ist ein Viehzüchter. Und er lebt dort und ist gerade dabei, in Karmel seine Schafe zu scheren. Und es wird auch etwas über seine Frau erwähnt. Seine Frau, sie heißt Abigail. Und sie ist eine Frau, sie ist ja verständig, sie ist eine Frau von Verstand, heißt es. Sie ist schön von Angesicht. Und auf der anderen Seite heißt es von ihrem Mann, er war roh und boshaft in seinem Tun und war einer von Kaleb. Ja, die Farben sind leider schlecht zu sehen. Aber das, was blau hinterlegt sein soll, das bezieht sich auf den Nabal. Also Nabal in dieser Gegenüberstellung, er kommt nicht so gut weg. Er ist böse, wird beschrieben. Er geht nicht gut mit Leuten um. Und seine Frau ist das komplette Gegenteil von ihm. Sie ist verständig, sie ist klug. Es scheint so, als ja, wenn die eigentlich gar nicht zueinander passen. Auf die Personengegenüberstellung kommen wir später noch einmal zurück. Zunächst einmal wurden hier jetzt die Personen der Geschichte eingeführt. Es geht um David, um Nabal und um Abigail. Und jetzt lasst uns einmal lesen, wie es in der Geschichte weitergeht. Als nun David in der Wüste hörte, dass Nabal seine Schafe schor, sandte er 10 seiner Leute aus und sprach zu ihnen: Geht hinauf nach Karmel, und wenn ihr zu Nabal kommt, so grüßt ihn freundlich in meinem Namen. Und sprecht zu meinem Bruder: Friede sei mit dir und deinem Haus und mit allem, was du hast. Ich habe gehört, dass du Schafschur hast. Nun, deine Hirten sind mit uns zusammen gewesen. Wir haben ihnen nichts zuneide getan und haben nichts vermisst, solange sie in Karmel gewesen sind. Frage deine Leute danach. Die werden es dir sagen. Und lass meine Leute Gnade finden vor deinen Augen, denn wir sind an einem Festtag gekommen. Gib deinen Knechten und deinem Sohn David, was du zur Hand hast. Und als die Leute Davids hingekommen waren und in Davids Namen alle diese Worte mit Nabal geredet hatten und ruhig warteten, antwortete Nabal den Knechten Davids: Wer ist David? Und wer ist der Sohn Isais? Es gibt viele Knechte, die ihren Herren davongelaufen sind. Sollte ich mein Brot und mein Wasser nehmen und mein Fleisch, das ich für meine Scherer geschlachtet habe, und Leuten geben, von denen ich nicht weiß, wo sie her sind? Da wandten sich die Leute Davids um und gingen ihres Weges. Und als sie zu ihm zurückkamen, sagten sie ihm das alles. Wir sehen hier, wie David Nabal bzw. seine Herden kennt. David sagt, er war ein Beschützer seiner Herden. Er hat sich um sie gekümmert, als sie in Karmel waren, dass ihnen nichts passiert, dass sie ja in Ruhe ihr Werk vollbringen können und auf ihre Schafe aufpassen können. Und jetzt kommt David hin und sagt: Könnte ich dafür etwas bekommen? Eine gewisse Gegenleistung dafür haben? Ja, scheinbar war David ja in Not, beziehungsweise brauchte ein wenig Essen für seine ja etwa 600 Leute. Und er fragt hier Nabal nach Gastfreundschaft. Es war damals eine übliche Sitte, Leute aufzunehmen, ihnen zu helfen. Und hier geht es auch noch um etwas mit Dankbarkeit. Also die Leute können ja dankbar sein, oder Nabal kann dankbar sein für das, was David und seine Leute für ihn getan haben. Und ich finde Davids Ausdrucksweise sehr interessant. David sagt hier, dass sie ihn freundlich grüßen sollen. Er sagt, so steht es in Luther: Sprecht zu meinem Bruder, Friede sei mit dir. Er bezeichnet sich selber als dein Sohn David. Und die Leute, mit denen er unterwegs ist, nennt er deine Knechte. Er zeigt Nabal: Ich möchte dir freundlich begegnen. Wir sind doch eigentlich gleichgesinnt. Wir sind beide vom Volk Israel. Wir haben doch eigentlich beide den gleichen Gott. Und ich komme nicht zu dir, weil ich deine Hilfe brauche. Er zeigt Demut, denn er weiß, er hat ja eigentlich nichts mehr zu bieten als das, was er schon für Nabal getan hat. Und Davids Leute bringen das ja scheinbar genauso rüber, wie David es gesagt hat. Das heißt im Text, sie sagen all diese Worte Nabal und sie warten ruhig. Also sie setzen sich hin und gucken, wie reagiert Nabal jetzt. Aber Nabals Reaktion ist für mich irgendwie unerwartet. Aber es passt dann doch so gut zu seiner Charakterbeschreibung, wie wir sie in Vers 3 hatten. Ein roher und boshafter Mensch. Er reagiert unbeherrscht. Er beachtet nicht die Sitten des Volkes. Er zeigt keine Dankbarkeit gegenüber David und seinen Leuten. Er ist eher geschäftsorientiert. Er sagt, ich habe meine Sachen hier geschlachtet und ich muss sie doch meinen Leuten geben, meinen Arbeitern, als ob ich die jetzt irgendwelchen anderen Leuten gebe. Er ist irgendwo egoistisch. Er erkennt auch nicht den Vorteil von dem, was David für ihn getan hat. Und er fragt nicht mal die Leute. David sagt ja, geh zu deinen Leuten hin und frag sie, was wir für sie getan haben. Also David geht schon mal davon aus, dass Nabal erstmal nichts davon weiß. Aber Nabal geht nicht hin und fragt nach. Er schickt die Leute einfach wieder weg. Es könnte ja jeder Herbeigelaufene kommen und nach Essen fragen, sagt Nabal. Da habe ich mich so ein bisschen an die Nachrichten erinnert, die man manchmal liest, wo man davon mitbekommt, dass Leute heutzutage bei uns organisiert von Haustür zu Haustür gehen, klingeln und fragen, können wir nicht etwas zu essen haben? Oder können wir nicht ein wenig Geld haben? Wir haben diese und diese schlechte Situation. Und man liest manchmal davon, wie das ja keine echten Bettler sind, sondern Leute, die organisiert daherkommen. Und Nabal sagt hier, vielleicht ist das genauso einer. Wer weiß, es kann doch jeder irgendwo herkommen und mich fragen, ob ich etwas für ihn haben kann. Und Nabal schickt sie weg. In Vers 14 lesen wir später sogar, er schreit sie an. Also er wird extrem unhöflich. Nabal handelt nicht wie ein Gottesfürchtiger. Aber wenn wir uns die Geschichte so anschauen, dann scheint er auch kein Gottesfürchtiger zu sein. Und jetzt kommen die Leute zu David zurück und sie berichten ihm von dem Ganzen. Und ich habe mich gefragt, was wäre die richtige Handlungsweise? Was hätte David jetzt tun können? Vielleicht wie in Kapitel 24. Ein paar Ereignisse zuvor, als er bei Saul war und die Möglichkeit hatte, Saul zu schlagen. Und da lesen wir in 1. Samuel 24, im Vers 16, der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir und sehe da rein und führe meine Sache, dass er mir Recht schaffe wider dich. Vielleicht könnte David genauso reagieren. Gott, du siehst, wie Nabal ist. Du siehst meine Situation. Greif ein und hilf mir. Das wäre eine Situation, die ich erwartet hätte. Denn er hat es ja vorher genauso gemacht. Es war ein gottesfürchtiges Handeln, das David gezeigt hat. Und ich glaube, das ist auch notwendig bei einer Konfliktsituation, wie sie hier gerade aufzukommen scheint. Ein bedachtes Handeln. So kennen wir David ja eigentlich. Wir lesen auch an einer anderen Stelle in der Bibel in Prediger 7, Vers 9. Da lesen wir, sei nicht schnell, dich zu ärgern. Denn Ärger ruht im Herzen des Toren. Das passt auf Nabal zu, wie wir später nochmal lesen. Oder Jakobus 1, Vers 19 bis 20. Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Zornig reagieren wäre die falsche Variante. Was macht David jetzt? Vers 13. Da sprach David zu seinen Männern, gürte sich ein jeder sein Schwert um. Und jeder gürtete sich sein Schwert um und auch David gürtete sich sein Schwert um. Und etwa 400 Mann zogen ihm nach, aber 200 blieben bei dem Tross. David reagiert irrational. Er sagt zu seinen Leuten so, holt euch eure Waffen, 400 Leute ziehen mit, wir gehen los. Und so lesen wir später, keiner von denen, die männlich ist, wird überleben. Er handelt unüberlegt. Er möchte Rache, er möchte Vergeltung haben für das, was er da gerade erlebt hat. Und er will Nabal und ja, sein ganzes Unternehmen komplett auslöschen. Wie kommt er dahin? Warum macht David das? Ich glaube, die Lösung liegt darin, dass er nicht nach Gott fragt. Gott kommt in seinen Überlegungen nicht vor. Eigentlich ist David ja ein Mann, der weiß, was richtig ist. Aber diese Eigenschaft vermissen wir hier irgendwie. Ich glaube, genau das zeichnet uns Menschen eigentlich manchmal auch aus. Eigentlich ist man nett, freundlich und hilfsbereit. Aber dieses sündige Verhalten, das David hier zeigt, das steckt in uns drin. Und das haben wir in uns. Und wenn Gott den Menschen nicht leitet, wenn wir nicht nach Gott fragen, dann kann es ganz schnell dahin kommen, dass die Sünde im Handeln gewinnt. Und dass man sich von der Sünde übermannen lässt und man erkennt den Menschen am Ende vielleicht nicht wieder. Und man denkt sich, wie hätte das, konnte das nur passieren? David hat Gott aus den Augen verloren. Und die Folge ist, dass auch er, wie Nabal zuvor, egoistisch handelt. Er möchte Zerstörung haben. Aber bei David braucht es jetzt jemand anderen, der eingreift, der ihm hilft. David braucht jetzt jemanden, der ihn wieder in die Spur zurückholt. Lesen wir einmal weiter. Die Verse 14 bis 19. Wir sehen den Segen von bedachtem Handeln. Aber der Abigail, Nabals Frau, sagte es einer von den Leuten und sprach: Siehe, David hat Boten gesandt, aus der Wüste unseren Herrn zu begrüßen. Er aber hat sie angeschrien. Aber die Männer sind uns doch sehr nützlich gewesen und haben uns nichts zuleide getan. Und wir haben nichts vermisst, solange wir mit ihnen umhergezogen sind, wenn wir auf dem Felde waren. Sondern sie sind wie Mauern um uns gewesen, Tag und Nacht, solange wir die Schafe in ihrer Nähe gehütet haben. So bedenke nun und sieh zu, was du tust. Denn es ist gewiss ein Unheil beschlossen über unseren Herrn und über sein ganzes Haus. Er aber ist ein heilloser Mensch, dem niemand etwas zu sagen wagt. Da eilte Abigail und nahm 200 Brote und 2 Krüge Wein und 5 zubereitete Schafe und 5 Maß Röstkorn und 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen und lud alles auf Esel und sprach zu ihren Leuten: Geht vor ihm her, siehe, ich will sogleich hinter euch herkommen. Und sie sagte ihrem Mann Nabal nichts davon. Die Knechte oder die Leute aus dem Unternehmen, die gehen jetzt hin zu Abigail. Und sie erzählen ihr die ganze Geschichte. Zunächst bestätigen sie das, was David gesagt hat. David und seine Leute, die haben uns beschützt. Die haben das Beste für uns getan. Sie waren wie eine Mauer um uns her, dass uns nichts passieren wird. Und sie bitten Abigail um Hilfe. Sie möchten, dass sie die ganze Situation deeskaliert. Denn sie wissen ganz genau, was sonst passieren wird. David ist schon unterwegs. Und sie nennen Nabal einen heillosen Menschen. In Elberfelder steht, er ist ein Sohn der Bosheit. Oder im Schlachter steht, er ist Sohn Belials. Geht alles in die gleiche Richtung. Und sie sagen, niemand kann mit ihm reden. Wir sind extra zu dir gekommen, um dir die Sache zu erklären. Bei Nabal hätten wir keine Chance. Der hätte uns abblitzen lassen. Nabal hätte mit ihnen wahrscheinlich genauso reagiert, wie er es bei David zu deuten gemacht hat. Denn Nabal ist egozentrisch. Und sie reden lieber mit Abigail, weil sie wissen, es bringt etwas. Denn wir merken von vorhin, Abigail ist weise und vernünftig. Und Abigail, sie handelt sofort. Sie nimmt Proviant mit, also das, worum David eigentlich gebeten hat. Er wollte ja etwas zu essen haben für sich und seine Leute. Und sie schickt alles los. Sie verheimlicht es ihrem Mann. Wahrscheinlich wäre er dagegen gewesen. Er hätte es wahrscheinlich nicht zugelassen, nachdem wie er sich bisher verhalten hat. Und macht sich auf den Weg zu David. Lass uns weiterlesen, wie die Geschichte weitergeht. 20 bis 22. Und als sie auf dem Esel ritt und hinabzog im Schutz des Berges, siehe, da kam David mit seinen Männern ihr entgegen, sodass sie auf sie stieß. David aber hatte gedacht, nun habe ich alles umsonst bemüht, was der da in der Wüste hat, sodass nichts vermisst wurde von allem, was er hat. Und er vergelt mir Gutes mit Bösem. Gott tue David dies und noch mehr, wenn ich ihm bis zum lichten Morgen einen übrig lasse, der männlich ist von allem, was er hat. Abigail trifft auf David und er hat sich die volle Vergeltung vorgenommen. Komplett auslöschen möchte er. Und er schwört hier und sagt, Gott tue mir dies und das, wenn ich es nicht umsetze. Aber dabei war das, was er da macht, doch eigentlich gar nicht in Gottes Willen. Es ist doch eigentlich ein kopfloses Handeln. Dieses kopflose Handeln, das haben wir schon vorher gesehen in 1. Samuel, aber das war eher das, was Saul gemacht hat, nicht das, was David gemacht hat. Und jetzt handelt David genauso. Er sagt, habe ich dem umsonst geholfen? Habe ich umsonst auf seine Leute aufgepasst? Eigentlich ja nicht. Denn sonst wäre ihnen vielleicht was passiert. Man muss ja nicht unbedingt eine Gegenleistung erwarten. Und David sagt, David profitiert davon, dass Gott das, was er hier sagt, dass er sein Handeln nicht gutheißt und auch nicht auf seinen Schwur eingeht. Er sagt, Gott tue mir dies und das, wenn es nicht eintrifft. Aber David ist hier auf dem vollkommen falschen Weg. Und das weiß Gott. Und Gott hat schon längst eingegriffen. David bemängelt hier, dass er Gutes, was er getan hat, mit Bösem vergelten bekommt von Nabal. Und was macht er jetzt? Er will Böses mit Bösem vergelten. Aber das gibt ihm doch nicht das Recht. Nur weil jemand jetzt falsch handelt, heißt es ja nicht, dass David falsch handeln kann. Und auch da habe ich mir wieder gedacht, sind wir nicht oft genauso? Eine Person verletzt mich Und ich denke, jetzt habe ich das Recht, auch sie zu verletzen. Jetzt habe ich das Recht, auch mal zurückzusagen, was mich stört. Und sie auch mal so richtig vor die Wand fahren zu lassen. Oder wenn es einer Person dann schlecht geht, denke ich, das geschieht ihr noch recht. Aber habe ich denn das Recht dazu? Das ist doch eigentlich kein Handeln, das im Sinne Gottes ist. Wir lesen doch in Römer 12, in den Versen 17 bis 21. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ich glaube, das haben wir letzte Woche auch schon gehört. Und das war genau das, was David hätte tun sollen und was er nicht getan hat. Er hätte ja aus seinen bisherigen Erfahrungen lernen können. Aber hier scheint er so impulsiv zu sein, dass er Gottes Handeln komplett aus dem Sinn verliert. Bei David braucht es jemand anderen, der eingreift und ihm hilft. Er braucht eine Person, die ihn wieder zurück in die Spur bringt. Und David trifft auf Abigail. Wir lesen weiter die Verse 23 bis 35. Als nun Abigail David sah, stieg sie eilends vom Esel und fiel vor David nieder und beugte sich zur Erde und fiel ihm zu Füßen und sprach, ach mein Herr, auf mich allein falle die Schuld. Lass deine Magd reden vor deinen Ohren und höre die Worte deiner Magd. Mein Herr, errege sich nicht über Nabal, diesen heillosen Menschen. Denn wie sein Name ist, so ist er auch. Er heißt Tor und Torheit ist bei ihm. Ich aber, deine Magd, habe die Leute meines Herrn nicht gesehen, die du gesandt hast. Nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt und so wahr du selbst lebst, der Herr hat dich davor bewahrt, in Blutschuld zu geraten und dir mit eigener Hand zu helfen. So sollen deine Feinde und alle, die meinem Herrn übel wollen, wie Nabal werden. Hier ist die Segensgabe, die deine Magd meinem Herrn gebracht hat. Das soll den Leuten gegeben werden, die meinem Herrn folgen. Vergib deiner Magd die Anmaßung. Der Herr wird meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, denn du führst des Herrn Kriege. Es möge nichts Böses an dir gefunden werden dein Leben lang. Und wenn sich ein Mensch erheben wird, dich zu verfolgen und dir nach dem Leben zu trachten, so soll das Leben meines Herrn eingebunden sein im Bündlein der Lebendigen bei dem Herrn, deinem Gott. Aber das Leben deiner Feinde soll er fortschleudern mit der Schleuder. Wenn dann der Herr meinem Herrn all das Gute tun wird, was er dir zugesagt hat und dich zum Fürsten bestellt hat über Israel, so wird das Herz meines Herrn frei sein von dem Anstoß und Ärgernis, dass du unschuldiges Blut vergossen und dir selber geholfen habest. Und wenn der Herr meinem Herrn wohltun wird, so wollest du an deine Magd denken. Da sprach David zu Abigail, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich heute zu mir entgegengesandt hat. Und gesegnet sei deine Klugheit und gesegnet seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen. Wahrlich, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, der mich davor bewahrt hat, übel an dir zu tun. Wärst du nicht eilends mir begegnet, so wäre dem Nabal bis zum lichten Morgen nicht einer, der männlich ist, übrig geblieben. Also nahm David aus ihrer Hand, was sie ihm gebracht hatte, und sprach zu ihr, zieh mit Frieden hinauf in dein Haus. Sieh, ich habe auf deine Stimme gehört und dein Antlitz wieder erhoben. Abigail kommt zu David. Sie sieht ihn und sie fällt vor ihm nieder. Sie fiel vor David nieder, sie beugt sich zur Erde, sie fällt ihm zu Füßen. Wir lesen eine dreifache Betonung, wie sie sich demütigt. Also sie meint es wirklich ernst. Und das merken wir auch an dem, was sie sagt. Sie nennt sich selber deine Magd und ihn nennt sie mein Herr. David hat eine besondere Stellung für sie. Das sehen wir auch in dem Weiteren, was wir über oder von ihr lesen. Und wir sehen hier eine bemerkenswerte Handlung von ihr. Ein bemerkenswertes Gespräch, das sich hier aufbaut. Abigail nimmt zunächst die Schuld auf sich. Das lesen wir in den Versen 24 und 28. Sie sagt, alles was passiert ist, ist meine Schuld. Ich nehme das auf mich. Ich möchte nicht, dass Nabal diese Schuld trägt, sondern ich nehme das auf mich. Und sie möchte ihm die Situation noch einmal erklären. Sagt sie in Vers 25. Sie weiß, Nabal hat falsch gehandelt, aber sie sagt, so ist er nun mal. Es passt zu seinem Namen, denn sein Name heißt Dummheit, Tor, und genauso handelt er auch. Hätte ich mitbekommen, was da passiert ist, ich hätte anders gehandelt, sagt sie zu David. Aber sie war leider nicht dabei und hat nicht helfen können. Sie zeigt Gottes Weg auf, in Vers 26. Denn sie sieht sich selber als Botin, als Hilfe Gottes. Sie sagt, Gott hat mich losgeschickt. David soll erkennen, dass er einen Fehler in seinem Handeln hat. Und Gott hat sie jetzt losgeschickt, damit David auf diesen Fehler aufmerksam gemacht wird. Denn sie weiß ganz genau, dass David Gott kennt und dass David Gott folgt. Und deswegen gibt sie David auch diesen Hinweis. Gott hat eingegriffen. Das musst du erkennen. Du sollst dir nicht mit eigener Hand helfen, denn sonst würdest du eine Blutschuld auf dir laden. Und alles, was männlich ist, würdest du umbringen. Das wäre etwas, womit du nicht leben könntest. Denn Gott hat dich bewahrt, indem er mich geschickt hat. Und David soll Gottes Eingreifen hier sehen. Sie bietet auch ein Geschenk als Wiedergutmachung. Vers 27 sagt sie, nimm das, was ich mitgebracht habe. Wir haben ja erst gelesen, die ganze Menge, die sie mitgebracht hat, damit es den Leuten von David gut geht, das darf David gerne mitnehmen. Das war das, was Nabal ja verweigert hat. Sie zeigt David den Segen Gottes auf in den Versen 28 bis 31. Sie zeigt ihm auf, was genau Gott ja eigentlich für ihn vorbereitet hat. Gott möchte ihn bewahren. Gott möchte auf ihn aufpassen. Gott möchte ihn ein Haus bauen. Und sie wünscht sich, dass David bis dahin, bis zu seinem Lebensende reinbleibt, damit er auf sein Leben zurückschauen kann und sagt, ich habe nichts Falsches gemacht. Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann sehe ich nur Gutes. Aber wenn er diese Tat jetzt durchzieht, dann kann er das nicht sagen. Dann hat er Blutschuld an seinen Händen. Dann hat er Leute umgebracht, die es nicht verdient haben. Gott soll ihn bewahren vor den Feinden. Er soll im Bündlein der Lebendigen bleiben, so heißt es so schön, und die Feinde mit der Schleuder weggeschleudert werden. Gott soll ihn bewahren vor dem, was noch kommt. Und die Folge davon ist, dass David merken wird, dass das der richtige Weg gewesen ist. David wird irgendwann mal zurückblicken und er wird sagen, ich habe auf Gott vertraut und nicht auf mich selbst und das war gut so. Das war das Richtige, was ich getan habe. Und David soll auch an Abigail denken, wenn er irgendwann mal der Herrscher ist, sagt sie in Vers 31. Es hat sich scheinbar schon rumgesprochen, wer David ist. Abigail wusste irgendwoher, wer David ist und dass er etwas ganz Besonderes ist und dass Gott etwas ganz Besonderes mit ihm vorhat. Und deswegen sagt er ihr, wenn du irgendwann mal der Fürst in Israel bist, dann denke an mich. Abigail weiß, was so richtig ist. David muss wieder Gott vor Augen haben. David braucht einen neuen Blick auf Gott hin. Sie macht genau das Richtige. Sprüche 15, Vers 1 heißt es, eine linde Antwort stillt den Zorn, aber ein hartes Wort erregt Grimm. Genau das sehen wir hier in der Geschichte. Ein hartes Wort von Nabal hatte David den Grimm erregt. Aber eine linde Antwort von Abigail hat diesen Zorn wieder gestillt. Und das wollte sie erreichen. Denn David muss wissen, was Gott möchte und was Gott nicht möchte. Er muss wissen, wer ihn bewahren kann in Zukunft. Er muss wissen, wer ihm überhaupt Zukunft geben kann. Und er muss wissen, welchen Vorteil es hat, das Richtige zu tun. Und das kann er nur wissen, wenn er auf Gott schaut. Das kann er nur haben, wenn er die Sache nicht selbst in die Hand nimmt, sondern alles Gott abgibt. Und genauso führt Abigail Davids Herz wieder zurück zu Gott. Sie richtet seinen Blick auf Gott und er erkennt, dass er etwas Falsches gemacht hat. David reagiert, indem er erkennt, wie Gott eingegriffen hat. Er sagt in Vers 32, dass Gott angegriffen hat, indem er Abigail als Botin geschickt hat. Abigail hat ihn gerettet. Und er lobt sie in Vers 33 für ihr bedachtes Handeln. Genau das, was sie gemacht hat, das war richtig. Das zeichnet sie scheinbar auch aus, so wie wir es am Anfang von ihr gelesen haben. Er erkennt sein falsches Handeln in Vers 33 und 34. Es wäre falsch, wenn er es durchgezogen hätte. Und Vers 35, er akzeptiert die Gabe von Abigail und er entlässt sie wieder mit Frieden. David ist von seinen falschen Wegen umgekehrt. Er hat sich von Abigail beeinflussen lassen. Das bedachte Handeln von Abigail ist für ihn zum Segen geworden. Gott hat genau im richtigen Moment eingegriffen. David war schon unterwegs. Er hätte es voll durchgezogen. Aber in dem Moment greift Gott ein und bewahrt David vor einer großen Schuld. Und das ist Gottes wunderbare Art. Er warnt uns vor den Fehlern. In der Geschichte mit David schickt er Abigail. Vielleicht kennen wir das. Wir wollen etwas machen und merken plötzlich, dass es irgendwie nicht gut wäre, das zu tun. Das Gewissen meldet sich, Gott warnt uns. Ab dann ist es unsere Entscheidung. Was tun wir jetzt? David hat auch diese Entscheidung und er hat das Richtige getan. Er ist auf Gottes Weg umgekehrt. Er hat Gottes Weg beschritten und wieder von seinem falschen Weg ist er abgegangen. Manchmal begeben wir uns auf falsche Wege, so wie David es getan hat. Er ist einen falschen Weg eingeschlagen. Er hat etwas gemacht, was ja eigentlich gottlos war, wo er nicht nach Gottes Willen gefragt hat, wo er etwas Falsches am Ende getan hätte und es wahrscheinlich auch bereut hätte. Er ist diesen Weg gegangen. Aber es muss nicht dabei bleiben. Änderung ist möglich, indem wir auf Gott blicken. Indem wir unseren Blick wieder auf Gott richten lassen. Vielleicht brauchen wir dafür jemanden wie Abigail, der in unser Leben hineinkommt, in unser Leben hineinspricht und uns auf Gott hinweist. Vor allem aber brauchen wir dafür den richtigen Blick auf Gott. Den richtigen Blick auf das, was Gott sagt. Das brauchte David und es hat sein Leben unter diese Situation zum Guten hin gewandt. Wir sehen weiter, wie das Handeln das Leben beeinflusst. Die Verse 36 bis 44. Als aber Abigail zu Nabal kam, siehe, da hatte er ein Mahl zubereitet in seinem Hause, wie eines Königs Mahl. Und sein Herz war guter Dinge und er war sehr betrunken. Sie aber sagte ihm nichts, weder wenig noch viel, bis an den lichten Morgen. Als es aber Morgen geworden und die Betrunkenheit von Nabal gewichen war, sagte ihm seine Frau alles. Da erstarb sein Herz in seinem Leib und er war wie ein Stein. Und nach 10 Tagen schlug der Herr den Nabal, dass er starb. Als David hörte, dass Nabal tot war, sprach er, gelobt sei der Herr, der meine Schmach gerecht hat an Nabal und seinen Knechten abgehalten hat von einer bösen Tat. Der Herr hat dem Nabal seine böse Tat auf seinen Kopf vergolten. Und David sandte hin und ließ Abigail sagen, dass er sie zur Frau nehmen wolle. Und als die Knechte Davids zu Abigail nach Karmel kamen, redeten sie mit ihr und sprachen, David hat uns zu dir gesandt, dass er dich zur Frau nehme. Sie stand auf und fiel nieder auf ihr Angesicht zur Erde und sprach, siehe, deine Magd ist bereit, den Knechten meines Herrn zu dienen und ihre Füße zu waschen. Und Abigail machte sich eilends auf und setzte sich auf einen Esel und ihre 5 Mägde gingen hinter ihr her. Und sie zog den Boten Davids nach und wurde seine Frau. Auch hatte David Ahinoam von Jezreel zur Frau genommen. Sie wurden beide seine Frauen. Saul aber hatte seine Tochter Michal, Davids Frau, Palti, dem Sohn des Laish aus Galim gegeben. Wir sehen hier, dass Nabal von alledem nichts mitbekommen hat. Er ist zu Hause, er feiert ein Fest für sich. Das beste Essen, das beste Trinken, alles, was er hat, alles, was David eigentlich haben wollte, worum ihn David gebeten hat und was er ihm verweigert hat, das hat er jetzt für sich genommen. Er handelt wieder egozentrisch. Und Abigail erzählt ihm erstmal nicht, was passiert ist. Es hätte wahrscheinlich nichts gebracht. Aber am nächsten Tag, als Nabal ja wieder klar bei Verstand ist, da erzählt sie ihm, was passiert ist. Die ganze Geschichte. Dass Nabal fast umgekommen wäre. Dass er eigentlich was richtig Dummes gemacht hat. Und als er diese Geschichte hört, da bekommt er einen Schock. Wir lesen, sein Herz erstarb in seinem Leib und er ward wie ein Stein. Der Schock, den er hier bekommt, ist vielleicht ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt. Irgendwie sowas, ja, nehmen viele Ausleger an. Aber ihm war sein Handeln nicht wirklich bewusst. Vielleicht hat er sich auch so ein wenig über seine Frau geärgert. Warum macht sie das? Warum gibt sie ihm jetzt das, was ich ihm doch verweigert habe? Und all das ist zu viel für ihn. Er fällt zusammen und 10 Tage später ist er tot. Wir lesen, der Herr schlug den Nabal, dass er starb. Und wir sehen, wie die Sünde, sein falsches Handeln, ihn ja geschwächt bzw. krank gemacht hat. Sünde kann krank machen. Aber das Schlimmste ist, was wir hier in der Geschichte sehen, Nabal stirbt ohne Gott in einem herzlosen Wesen. Er sieht nicht ein, dass er etwas Falsches gemacht hat. Er sieht nicht ein, dass Gott ein anderes Leben von ihm haben möchte. Er handelt falsch in seinem Leben und stirbt in seinem göttlichen Leben. Trauriges Ende. Aber David hört auch von dieser Geschichte, dass Nabal gestorben ist und er sieht wieder Gottes Eingreifen. Und hier sehen wir wieder die Parallele zu 1. Samuel 24. Den David, den wir doch eigentlich kennen. Wo er sagt, gelobt sei Gott, der eingegriffen hat. In 1. Samuel 24 haben wir gelesen, der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir. Und sehe da rein und führe meine Sachen, dass er mir Recht schaffe wider dich. David wurde von Gott in dieser Geschichte bewahrt, dass er nichts Falsches gemacht hat. Dass er nichts gemacht hat, was ja er später bereuen müsste, beziehungsweise etwas gemacht hat, wodurch er Schuld auf sich lädt. Und er sieht, wie Gott eingegriffen hat. Und am Ende hat Gott doch alles gut gemacht für ihn. Die ganze Geschichte von Nabal und Abigail, sie scheint irgendwie sehr schwer zu sein. Nabal hat das Leben von Abigail extrem schwer gemacht. Und vermutlich, wenn wir uns die Geschichte genau angucken, auch das Leben der anderen in seinem Unternehmen. Die Leute haben sich nicht mal getraut, mit ihm direkt zu reden, sondern sind lieber zu seiner Frau gegangen, weil sie wussten, sie hört zu, er nicht. Und es kann auch ganz gut sein, dass so jemand wie Nabal auch uns heute in unserem Leben begegnen kann. Jemand, der uns das Leben irgendwie schwer macht. Vielleicht ist es auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, vielleicht auch in der Familie oder in der Ehe, so wie bei Abigail. Jemand, der uns das Leben schwer macht, der immer wieder Probleme bereitet, weil er wie Nabal roh und boshaft ist und ein gottloses Leben führt. Da hilft es, jemand wie Abigail zu sein. Den Blick selber auf Gott zu richten, zu wissen, wo man selbst Hilfe herbekommen kann und den Menschen auch helfen, den Blick auf Gott zu richten, damit ein Leben nach Gottes Willen geschieht. So wie Abigail, sich für andere Menschen einzusetzen. Nabal hätte es vielleicht nicht verdient, dass Abigail, die eigentlich nichts mit der Situation zu tun hatte, für ihn eingeschritten ist Aber sie ist gegangen und hat die Schuld auf sich genommen. Sie hat gelernt, mit der Situation, mit ihrem Mann zu leben, die Probleme zu ertragen und sich einzusetzen, um etwas Gutes herauszubringen. Vielleicht müssen wir jemand sein wie Abigail. Mit Abigail geht es aber auch noch weiter in der Geschichte. Sie bekommt ja quasi eine Belohnung. David holt sie zu sich und möchte sie heiraten. Und auch hier sehen wir wieder ihre demütige Art und Weise, wie sie die Leute behandelt, die zu ihr kommen. Sie sagt, kommt her, ich möchte euch erstmal die Füße waschen. Ich möchte euch erstmal etwas Gutes tun. Und dann geht sie hin und ja, David und Abigail heiraten. Wir lesen am Ende des Kapitels, dass Saul die Frau von David, seine Tochter Michal, dass er sie schon weggegeben hat. Also David hatte quasi keine Frau mehr. Und jetzt geht er hin und heiratet Abigail. Gleichzeitig lesen wir auch davon, wie er noch eine zweite Frau heiratet. Und ja, man kann sich wieder fragen, warum machen sie das? Wir sehen es immer wieder im Alten Testament, dass Menschen in eine Vielehe, in Polygamie hineingehen. Und das Interessante ist, im Alten Testament gibt es kein einziges Gebot, das es direkt untersagt. Aber wir sehen immer wieder die negativen Seiten und die Probleme, die dadurch hervorkommen. Wir sehen es im ersten Buch Mose, wie das Probleme hervorbringt in der Familie und im Leben der Menschen. Wir sehen es bei David, wir sehen es auch bei seinen Nachkommen, bei Salomo zum Beispiel. Es wird zwar nicht direkt im Alten Testament verboten, aber Gott sagt zum Beispiel in 1. Mose 2 im Vers 24, der Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Im Neuen Testament, da nimmt Jesus diese Worte wieder und er sagt genau das Gleiche. Es soll keine Scheidung zwischen Mann und Frau geben, denn durch die Hochzeit sind sie ein Fleisch geworden. Und Paulus sagt in 1. Korinther 7, Vers 2, jetzt mal ganz ausdrücklich, jeder Mann soll seine eigene Frau haben und jede Frau soll ihren eigenen Mann haben. Wir sehen also, Polygamie ist ja in der Bibel nichts, was für gut befunden wird. Es ist nichts, was Gott sich für den Menschen gedacht hat. Aber es ist trotzdem etwas, was der Mensch immer wieder tut. Auch in der Bibel, auch bei David sehen wir es hier. Es ist etwas, wo er wieder den Weg Gottes her missachtet. Aber so endet ja diese kurze Episode von Nabal, Abigail und David. Und ich möchte zum Schluss noch einmal einen kurzen Vergleich ziehen zwischen diesen drei Personen. Ich habe uns dafür eine Tabelle mitgebracht. Und wir sehen eine gewisse Eigenschaften von diesen Personen. Zunächst einmal sehen wir Nabal auf der linken Seite. Er ist reich an Gütern, aber er ist auch grob und gemein, herablassend arrogant. Er ist geizig und undankbar, zügellos und unbeherrscht, dumm und niederträchtig und stirbt am Ende in seiner Sünde. Nabal ist die Person, die ihr Leben ohne Gott lebt, die ihre eigenen Entscheidungen trifft, alles, was sie macht, für richtig und gut befindet und am Ende ohne Gott verloren geht. Ein trauriges Ende. Auf der mittleren Spalte sehen wir Abigail. Sie ist reich an Schönheit und Verstand, sensibel und fürsorglich. Sie setzt sich für andere ein, aufmerksam und dienstbereit, großzügig und dankbar, besonnen und klug und überlegt. Sie ist gottesfürchtig und wird für ihr Handeln belohnt. Ich glaube, sie ist ein positives Beispiel in dieser Geschichte, an dem wir uns orientieren können. Abigail zeigt bedachtes Handeln. Sie zeigt den Segen von bedachtem Handeln, wie man sich von Gott gebrauchen lassen kann. Abigail zeigt, wie sich ein Mensch, der an Gott glaubt, verhalten soll. Wie Gott möchte, dass wir verändert werden. Denn Gott spricht ja im Neuen Testament immer wieder davon, dass er uns verändern möchte. Verändern möchte hin dazu, dass wir ja seinem Sohn gleichen. Dass wir das Richtige tun. Und wir sehen hier, wie Abigail genau das auch umsetzt. Wie ähnlich sie in ihrem Verhalten zu Jesus ist. Sie bietet freiwillige Hilfe an. Sie gibt ein freiwilliges Opfer für die Menschen. Sie tritt für die Schuldigen ein und versucht, das Schuldproblem zu lösen. Und sie sorgt sich um zwischenmenschliche Probleme. Gott kann die Menschen für sich gebrauchen, wenn er sich von ihm verändern lässt. Ich glaube, daran können wir uns ein Beispiel nehmen. Zu handeln in unserem Umfeld, da wo wir sind, mit den Menschen, denen wir begegnen, zu handeln wie Abigail. Wir sehen noch eine dritte Person in der Geschichte, David. Und ich glaube, auch er ist für uns in dieser Geschichte ein positives Beispiel. Jemand, an dem wir uns orientieren können. David ist zunächst hilfsbereit. Er passt auf die Schafe von Nabal auf. Dann ist er impulsiv und zur Rache bereit. Er sieht sich absolut im Recht und er will absolut das durchziehen, was er sich vorgenommen hat. Aber David lässt mit sich reden. Er lässt sich korrigieren. Er setzt seinen Blick auf Gott und er erlebt am Ende Gottes Segen. Und ich glaube, das ist ein Beispiel, dem wir folgen können. Wie David, der einen Fehler eingesteht und sich zurück auf den Weg Gottes begibt. Und ich glaube, auch wir begehen manchmal Fehler in unserem Leben und tun Dinge, die nicht unbedingt richtig sind. Aber das Gute ist, Gott möchte eingreifen. So wie bei David. Er hat eingegriffen zur richtigen Zeit. Und er möchte dich und mich zurück auf die Spur bringen, zurück in das Leben mit ihm. Denn mit Gottes Hilfe ist auch bedachtes Handeln möglich. Amen. Ja, damit sind wir mit der Bibeltrachtung für heute durch. Ich verabschiede die Leute aus dem Livestream. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und wir gehen jetzt über in den Gebetsteil.